Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Journalistin Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, Herr Ramloh.
Frau Fetscher, wir haben das gerade in den Nachrichten gehört, der 40. Jahrestag des Attentats auf das Oktoberfest. Und Bundespräsident Steinmeier hat ein Nachdenken darüber gefordert, ob es typische, sich wiederholende Defizite gäbe in unserem Umgang mit Rechtsextremismus, in unserem Umgang mit Strafverfolgung. Wir reden ja auch in dieser Woche wieder über rechtsextreme Polizisten und ihre Chatgruppen. 1980 war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich finde das gerade sehr interessant, dass wir anscheinend, wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik anschauen, da viele dunkle Flecken haben und das schon als ein gesamthistorisches Problem betrachten müssen.
Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Das ist irgendwo symptomatisch, dass man sich auch an dieses Attentat kaum erinnert. Also selbst als Zeitgenossin, die damals durchaus schon erwachsen war oder eine junge Erwachsene, das ist einfach ein Deliktfeld, das der Rechtsterrorismus, der bei uns eher ausgeblendet wurde, also in unserem Land. Und dafür ist dieses tatsächlich wirklich ein Symptom. Und auch interessant, dass ein Bundespräsident 40 Jahre später darauf mit dem Finger noch zeigen muss.
Sie haben gerade gesagt, Sie waren damals schon ein Mensch, der sich Gedanken gemacht hat über Politik und über Zustände im Land und über Ereignisse. Können Sie sich erinnern, wie Sie das wahrgenommen haben?
Überhaupt nicht. Das ist interessant. Also ich glaube, wir haben damals die Welt gerettet und die war kontaminiert und alles war voller Atombombentests und so weiter. Aber ich habe so eine dunkle Ahnung, dass da irgendwas Schlimmes passiert war. Aber man hat ja auch dann über die Täter gar nicht weiter spekuliert und das überhaupt nicht vertieft. Und im Grunde ist es ein bisschen ähnlich wie die NSU-Deliktserie, wo man das lange einfach weggedrängt hat oder auch völlig falsch kontextualisiert.
Haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt sagen einmal, das ist 1980, wir haben die NSU-Mordserie in den ersten 10 Jahren dieses Jahrtausends und dann natürlich auch die Aufdeckung des NSU und jetzt stehen wir gerade in einer Zeit, wo wir schon zumindest wöchentlich über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, aber auch in der Gesellschaft diskutieren. Haben Sie das Gefühl, dass wir da mittlerweile als Gesellschaft angekommen sind, das zu akzeptieren?
Naja, ist völlig klar, es schreitet voran. Aber interessant ist doch das gewundene und eiernde Verhalten jetzt meinetwegen des Innenministers Seehofer, wenn es darum geht, mal systematisch wissenschaftlich zu erfassen, wie es denn mit rechtsextremen Ansichten, Auffassungen innerhalb des Polizeiapparats aussieht. Also jeder weiß im Prinzip inzwischen, dass es da eine Prävalenz gibt, dass es bei uniformaffinen Menschen ohnehin, dass es diese Neigung gibt, vielleicht zum Militär oder zur Polizei zu gehen. Und das genauer zu erfassen, wäre ja wirklich auch im Sinn derer, die dort grundgesetzkonform denken und handeln. Aber es wird eben tatsächlich, werden Schlaufen drumherum gezogen, um das ganze Gebilde, was im Prinzip es noch leuchtender macht, also noch greller hervorstechen lässt, dass da diese Lücke ist. Und insofern denke ich schon, wir sehen die viel mehr. Wir schauen in diesen Abgrund, wir leuchten da rein, wir schauen da viel mehr, viel tiefer und viel näher hin.
Wenn wir über rechtsextreme Chatgruppen heute sprechen und die Linie ziehen zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats, Frau Fetscher, dann sind wir aber jetzt schon an einem Punkt, weil Sie gerade auch die Polizei und die Behörden angesprochen haben, in der es eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, dass es diese Probleme gibt. In Breite, weil wir haben ja auch, Sie haben gerade Horst Seehofer angesprochen, ja schon auch einen breiten Teil der Gesellschaft, der sagt, auch da sollen wir jetzt bitte nicht mit Verallgemeinerungen kommen.
Eben gerade deshalb sagen ja auch viele, es hilft, schützt vor Verallgemeinerung, wenn man eine statistische Erfassung dessen macht, wie eigentlich sozusagen das Gesamtbild innerhalb dieses Behördenapparats aussieht. Das schützt ja all diejenigen, die dann eben nicht den Generalverdacht sozusagen mit ausbaden müssen. Und dass der Verdacht da ist, bestreitet ja niemand, auch nicht Herr Reul, letztlich auch nicht Herr Seehofer, der zwar noch immer versucht, von Einzelfällen zu reden. Herr Reul tut das nicht mehr, nicht der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Also es gibt im Grunde gar kein Argument, das nicht zu tun.
Wir reden über Rechtsextremismus damals und heute, denn heute ist die Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats. Und wir beide, Frau Fetscher, Sie und ich, wir sind hier, um die Themen des Tages ein Stück weit zu sortieren. Das machen wir auch gleich weiter und wir bleiben dafür in München. In München beginnt jetzt der CSU-Parteitag, der zweite Corona-Parteitag, der nur digital stattfinden wird. Diesmal mit einer Kuhglocke, um für Ordnung zu sorgen. Und in Ordnung heißt tatsächlich auch, genauer gesagt, die Ordnung ist auch der Titel des CSU-Grundsatzprogramms. Das klingt ein bisschen, als ob die CSU danach suchen würde, wieder in gelenkte Bahnen zu kommen, die Ordnung wiederherzustellen. Mhm. Dabei wirkt es doch eigentlich so, als sei die Partei gerade so mit sich im Reinen. Gibt es da einen Widerspruch?
Naja, ich finde es irgendwo witzig. Es klingt so, als wollten sie sich versichern, wir sind in Ordnung.
Ja.
Ja. Und dabei sind sie ein bisschen auch in Unordnung. Also sie haben ja diese Diskussion über die Frauenquote, wo Söder vorprescht und der Rest der Gemeinde eher zögerlich bis ablehnend und widerständig war. Also da ist eigentlich vieles in Bewegung und gerade deshalb müssen sie sich selbst versichern, wir sind in Ordnung, bei uns ist alles in Ordnung und wir sorgen für Ordnung. Als müssten sie das auch ihrer Klientel noch mal ganz klar machen.
Das ist auch ein Stück weit aber auch Selbstvergewisserung, oder? Und ich fand das interessant beim ersten CSU-Parteitag, das war Ende Mai. Ja, da waren die Infektionszahlen, die Neuinfektionen, Coronavirus waren relativ weit unten. Die CSU war, oder Markus Söder hat sich selber inszeniert als Vorreiter bei allen wichtigen Entscheidungen. Und jetzt sind sie eigentlich, zumindest wenn man sich mal die bayerischen Zahlen anguckt, eher Vorreiter bei Testpannen. Weil unter anderem, das wird Söder vorgeworfen, er die Verantwortung an die Kommunen und an die Landkreise abgetreten hat und sich dann selber hinstellt, um zu sagen, wir machen das schon. Ja, kann das heute auf ihn zurückfallen?
So kritisch man also Söder sehen kann, sehen muss vielleicht in vieler Hinsicht, finde ich ein bisschen unfair, ihm die Testpannen anzulasten. Und also dieses Abgeben von Verantwortung an Kommunen und Gemeinden ist ja im Prinzip ein demokratischer Schritt. Also das heißt, dass eben nicht zentralistisch von einem König Söder aus alles dirigiert wird, dirigistisch. Insofern finde ich, das geht ein bisschen an der Sache vorbei. Er hat ja mit Recht darauf hingewiesen, dass Bayern Grenzen in andere europäische Staaten hat und sehr viel Grenzverkehr, sehr viel Tourismus in alle Richtungen, also beide Richtungen nach Bayern, aus Bayern und dass die da besonderen Schutz gesucht und gebraucht haben. Dafür ist er, ich denke mal, zu Recht anerkannt worden. Also das als Schritt ist anerkannt worden.
Aber es ist schon interessant, dass er sich gerne vorne hingestellt hat bei den guten Nachrichten und jetzt, wo es eben so Pannen gibt, dann auch eher wieder in der Lage ist, das in die Breite zu
delegieren. Ja, der Mann ist Stratege. Das wird er jetzt nicht machen.
Aber kommt er damit bei seiner eigenen Partei durch? Natürlich wird er damit durchkommen heute bei seiner Grundsatzrede.
Es geht ihm jetzt, glaube ich, auch sehr um die Basis, dass in einem Landtag, wo 66 männliche und 18 weibliche Abgeordnete sind, hatte er gesagt, er will eine paritätische Besetzung der Ministerposten. Das hat die Basis teilweise verunsichert. Das hat intern Verwerfungen gebracht. Und jetzt will er der Basis gefallen. Und das sind die Leute, die vielleicht mit halbem Auge die Abendnachrichten sehen, während gleichzeitig sie sich um ihre Landwirtschaft oder ihren Betrieb oder was auch immer kümmern. Die halt irgendwo nur mitbekommen, Söder steht für positive Nachrichten. Und da ist er Stratege genug, um sich zu sagen, das mache ich, da stelle ich mich hin.
Also bei der Parität im Kabinett, das hat er ja hinbekommen. Bei den Wählerinnen, die CSU ist sehr glücklich darüber, dass sie jetzt bei der Kommunalwahl 55% ihrer Stimmen von Frauen bekommen hat. So sagt es die CSU. Mhm. Bei den Mitgliedern sieht es eher schlecht aus, knapp 21%. Aber was Sie vorhin schon angesprochen haben, die Frauenquote, die Söder wollte, die hat die Partei ja letztes Jahr rundum abgelehnt. Also diese Idee, weiblicher zu werden, mit der ist er gescheitert.
Ja, es ist ein Markenzeichen der CSU, dass sie für Traditionen steht. Und wenn sie das jetzt nur auch noch verlieren, dann irgendwann weichen, werden sie so aufgeweicht, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Und davor fürchten sich die Herren. Ja.
Die Herren.
Ja, es gibt ja wohl offensichtlich auch Frauen, die konservativ genug sind. Die gab es von Beginn an bei jedem feministischen Vorstoß schon vor 100 Jahren. Es gab eine Bewegung in der Schweiz von Frauen gegen das Frauenwahlrecht. Die gab es.
Habe ich erstaunt geguckt.
Ja, das ist interessant. So, die Idee damals war, ja, dann kann ja jedes Dienstmädchen wählen und dann wählen die ja sozialistisch und das geht gar nicht. Mhm. Also es gibt immer auch konservative Frauen, die das Frauenbild, so wie es ist, mögen und vertreten. Und das sind teilweise sogar welche mit Karriere. Und die müssen dann sich dann in diesen Widerspruch einrichten und das können viele ganz gut.
Macht das für Sie dann auch Sinn, dass auf dem Parteitag heute auch über das Gendern mitdiskutiert werden soll? Das ist einer der Anträge, wo es eben darum geht, dass gesagt wird, das Gendern macht die deutsche Sprache kaputt.
Ja, das ist völlig klar. Das ist ein Klassiker, würde ich sagen, für die CSU jetzt. Ein moderner Klassiker. Denn CSU mit Gender-Sternchen ist eigentlich nicht vorstellbar.
Dabei hat ja selbst die katholische Jugend, glaube ich, gesagt, man kann ja auch darüber nachdenken, dass man Gott mit einem Gender-Sternchen
versieht. Ja, bei Gott hört's auf. Das ist wirklich, da verstehe ich auch Ihren Versprecher richtig gut. Das ist ja auch tatsächlich, da gab es ja dann auch viele Gegenstimmen. Und das wird wohl sicherlich nicht gemacht werden.
Caroline Fetscher ist heute Mittag bei uns. Wir wollen die Themen des Tages sortieren hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Fetscher, dazu gehört heute ein Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er will die Bürgerräte in Deutschland etablieren. Er sagt, dadurch könnte man die Akzeptanz der Demokratie stärken. Und Bürgerrat, das ist damit, was damit gemeint ist, durch Los werden Bürgerinnen und Bürger ausgewählt. Die beschäftigen sich dann intensiv mit Hilfe von Experten mit gewissen Themen und dann erstellen die Gutachten. Und die Idee ist, dass dadurch emotionale und strittige Debatten versachlicht werden. Würden Sie da mitmachen?
Also ein Teil der Idee finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend attraktiv. Ich habe mich sofort erinnert an Heiner Geißlers großen runden Tisch zu Stuttgart 21, als das so wahnsinnig strittig war und so viel demonstriert wurde und er dann ausgewählte Bürger an einen Tisch versammelt hat. Und das wurde im Fernsehen direkt übertragen, ging über Stunden und hat schließlich doch dazu geführt, dass es eine größere Akzeptanz gab für den ganzen Prozess. Also jetzt nicht für diesen Bahnhof, ob für oder gegen, bin ich selber gar nicht so sicher. Aber es gab eine Akzeptanz dafür, dass das entsteht, dass es dafür eine Volksabstimmung am Ende gibt und dass man einfach die Argumente kennt von beiden Seiten. Wo ich große Vorbehalte hätte, und das hat Herr Schäuble wahrscheinlich auch, ist eine plebiszitäre Demokratie, die sich allein auf solche Volksabstimmungen stützt, weil das einfach viel zu stimmungsabhängig ist. Und solange wir nicht eine exzellente politische Bildung haben in allen Schulen und wo jede Schule ein Parlament hat und Kinder und Jugendliche von Beginn an lernen, wie demokratische Systeme funktionieren und wie toll und spannend das sein kann, mitzumachen. Solange das nicht existiert, also wirklich eine Durchdringung der Bevölkerung mit politischer Kultur, hätte ich eine große Befürchtung, was bei plebiszitären Vorgängen herauskommen kann.
Also Schäuble sagt auch, oder die Süddeutsche Zeitung zitiert ihn auch, er ist kein Freund von Volksentscheiden auf Bundesebene. Was ich mich frage bei diesen Bürgerräten ist ja auch die Frage, wer meldet sich da an, wer will da mitmachen? Und sind das dann nicht im Zweifel doch dann wieder diejenigen, die sich eben ein Stück weit mehr interessieren und dann bleiben diejenigen, die mehr wissen, dann doch wieder unter sich?
Also wenn ich es richtig verstehe, soll es ein Losverfahren geben oder gibt es das jetzt ja auch schon in Irland, Frankreich, wo das ein bisschen ist wie bei den Schöffen. Da wird wirklich ganz arbiträr oder ganz sozusagen randomized, sagt man auf Englisch. Also wird einfach gewürfelt mehr oder weniger nach dem Einwohnermeldeverzeichnis und es werden Leute nominiert oder angefragt.
Aber in den USA ist es doch bei den Schöffen so, dass sie dann auch verpflichtet sind.
Die sind verpflichtet.
Dann bräuchten wir ja auch eine Pflicht.
Die müssen dann quasi dann eine Ausrede haben oder einen Attest oder wie auch immer, um zu sagen, das geht bei mir gar nicht, damit man wirklich einen Querschnitt hat durch die Gesellschaft.
Aber durch Pflicht schafft man ja auch keine Akzeptanz.
Ja, Sie haben absolut recht. Es wird Leute geben, die sich wahnsinnig engagieren, sich da reinarbeiten. Andere werden diesen Tagessatz, den man dafür bekommen soll, da kriegt man irgendwie rund 50 oder 100 Euro am Tag als Entschädigung, werden das gerne kassieren und einfach dabei sitzen und halb eingeschlafen sein. Und wieder andere können dann als Lobbyisten versuchen, die engagierten Leute zu beeinflussen oder auch die anderen zu kaufen. Also so ganz einfach finde ich das nicht. Ja.
Ich habe noch einen anderen skeptischen Punkt. Sie haben gerade Stuttgart 21 die Diskussion über den Kopfbahnhof dort angesprochen und wie der CDU-Politiker Heiner Geißler da schon geschafft hat, dass die Leute miteinander reden. Jetzt ist aber meine Sorge, denn wenn wir über, sagen wir mal, wirklich heikle Themen sprechen, aktuell wäre das zum Beispiel die Corona-Politik, da kann man sich ja mittlerweile, ist es ja schon schwer, sich auf Experten zu einigen, weil eigentlich momentan bei diesem heiklen Thema ja jeder sich schon seine eigenen Experten sucht und den Rest einfach außen vor lässt.
Naja, also bei Corona gibt es wirklich keinen Virologen, Epidemiologen oder Immunologen, der nun sagt, dass Masken zum Beispiel sinnlos sind. Oder so. Also
das stimmt, aber andere Leute sagen, das sind für mich dann keine Experten und ich suche mir ja, einfach andere also, wenn man Leute heran. Wirklich,
das ist genauso wie beim Klimaschutz. 99% aller Wissenschaftler, die damit zu tun haben, ob das Meteorologen oder Ozeanografen sind und so weiter, sagen, es gibt diese diesen CO2-Anstieg und dadurch gibt es die Erderwärmung der Atmosphäre. Und dann gibt es irgendwelche ganz seltenen, abweichenden, also Dissent-Meinungen. Da sehe ich also nicht, dass man wirklich renommierte Experten heranholen kann oder Koryphäen, die das Gegenteil behaupten. Ich bin einfach grundsätzlich sehr skeptisch, was diese Bürgerbeteiligung betrifft, solange sie nicht wirklich auf einem demokratischen Fundament steht, wo ich weiß, das sind informierte Bürger, das sind engagierte Bürger, die wollen nicht irgendetwas verhindern, weil es sie stört. Also es gibt ein Buch von Walter Sittler, der damals ein großer Gegner von Stuttgart 21 war, das er zusammen gemacht hat mit Gerd Leipold, dem früheren Chef von Greenpeace International. Das Buch heißt Zeit, sich einzumischen. Und die haben in ganz Europa solche Bürgerbeteiligungsprojekte besucht. Von Island bis zur Türkei sogar. Ja. Mhm. Und haben immer wieder festgestellt, dass die Leute das am meisten am kontroversesten finden, was vor ihrer Haustür ist. Also das Windrad, wunderbar, wir wissen es ja. Aber soll es bei mir auf dem Acker stehen, dann ja. Und wenn ich jetzt eine Bürgerbeteiligung machen möchte, genau zu diesem Windrad, dann müsste ich eigentlich die Bürger fragen, die 300 Kilometer weiter weg wohnen. Dann wären die beleidigt, die direkt nebendran wohnen. Und so. Das ist nicht einfach.
Frau Fetscher, wir wollen heute nicht nur diesen Tag sortieren, wir wollen auch ein Stück weit zurückblicken, was in dieser Woche passiert ist. Und das große Thema war, glaube ich, tatsächlich das neue Migrationspaket, das die EU vorgestellt hat. Im Kern mehr Abschiebungen, Asylverfahren an den Außengrenzen, mehr Solidarität innerhalb der EU. Aber Solidarität kann auch heißen, wir helfen bei Abschiebungen. Und gleichzeitig auch ein Punkt, mehr legale Möglichkeiten zur Einwanderung. Mhm. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die hat diese Worte für das Paket gefunden.
This package reflects a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity among member states. We all share the benefits, we all share the burden. This package also reflects a very pragmatic and realistic approach.
Pragmatisch, realistisch und die richtige Balance zwischen Solidarität und Verantwortung. Hat sie recht?
Ja, dafür wird sie jetzt wahrscheinlich, oder wird sie, wissen wir schon, gescholten von denen, die sich sehr, sehr viel mehr erhofft haben. Ich glaube nur, es ist nicht einfach, in ihren Schuhen zu stecken, wenn man die osteuropäischen Staaten sich anguckt, die da mauern und die klagen, also gestern hat uns noch Moskau beherrscht und heute ist es Brüssel, was vollkommen auch psychologisch gesehen einfach Verschiebungen sind. Also nicht psychotische, aber doch ziemlich realitätsferne Konstrukte. Damit hat sie zu tun, mit diesem Mauern, mit diesem Populismus, mit diesem Nicht-Mitmachen, mit dieser Antisolidarität. Und nun muss man tatsächlich, ich glaube, pragmatisch und praktisch vorgehen. Und da sind Kompromisse gefunden worden, wobei ein groteskes Wort auch entstanden ist, nämlich Abschiebepatenschaften, was natürlich wirklich also ein Widerspruch in sich ist. Also entweder ist man Pate und nimmt sich jemandes an oder man schiebt jemanden ab.
Ja. Die Empörung darüber war, glaube ich, auch deswegen so groß, weil eben dieser Gedanke an eine Patenschaft immer mit etwas Positivem verbunden ist. Ja, aber diese Abschiebepatenschaft.
Das ist Orwells Sprech.
Ja, aber das zeigt, glaube ich, schon den Kern dieses Pakets, nämlich das ist ja eine Patenschaft sozusagen, die innereuropäische Solidarität darstellen soll. Die Menschen, die nach Europa kommen wollen, die sind eigentlich nicht bedacht. Zum Beispiel der Grünabgeordnete im EU-Parlament, Marquardt, der hat gesagt, er glaubt, dass Flüchtlingslager wie Moria dadurch zu EU-Gesetz werden.
Sie meinen also die Existenz solcher Lager? Es ist ja schon lange, ohne Gesetz zu sein, ist es einfach schon lange Praxis. Ich war 2004 auf der Insel Lampedusa, um Flüchtlingslager zu besuchen. Das heißt dort Centro di Accoglienza, also Zentrum des Empfangs eigentlich oder Empfangszentrum. Das damals schon überlaufen war.
2004.
Und damals hatte ich ganz oft Berichte drüber gesehen und wollte einfach irgendwann mal dahin und das sehen. Oktober 2004, da kamen auch Schiffe an, voll mit afrikanischen Männern, jungen Männern, die gerne arbeiten würden, die dann zum Teil eben tatsächlich die sizilianische Landwirtschaft ja die, auch aufrechterhalten, als halb- oder legale oder illegale Arbeiter. Ist ja völlig klar, dass vieles gar nicht gehen würde ohne diese Arbeitskräfte.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe und wir den Bogen zu 2004 schlagen, Sie haben gesagt, Ursula von der Leyen hat zum größten Teil, ich paraphrasiere jetzt mal, gar keine Wahl aufgrund der innereuropäischen politischen Zustände.
Sie kann die Leute nicht zwingen zu etwas, also man kann niemanden zu Empathie zwingen, vor allem nicht, wenn die Leute bereits aufgehetzt sind. Also die Orban-Regierung ist ja schon fast protofaschistisch im Moment. Es ist etwas groß gesagt, aber sie ist wirklich, sie entfernt sich mit großen Schritten von demokratischen Grundprinzipien. Sie kontrolliert die Presse und das Kulturleben und so weiter. Und sie hetzt gegen Ausländer, die gar nicht da sind, gegen Asylbewerber, die gar nicht vor der Tür stehen. Das ist wahnsinnig schwer. Also ich finde, man müsste da viel klarer sein mit Sanktionen gegen solche Regierungen.
Das würde also, aber die EU sprengen, oder? Wenn man
naja, da also das hat man sogar mit Österreich mal gemacht. Man hat da Sanktionen verhängt zu Haider-Zeiten.
Der noch FPÖ-Chef
oder ist man zumindest also ein bisschen mehr darüber diskutiert, welche Gelder da fließen. Und dann vielleicht eben auch tatsächlich versuchen, besser zu verstehen, was da psychisch los ist. Ich bin immer dafür, dass man sozialpsychologisch mitdenkt. Was passiert in diesen Gesellschaften? Warum werden solche Ängste aufgewühlt? Warum sind die machbar, herstellbar, produzierbar? Aber Empathie verordnen kann man nicht. Empfinde mit geht nicht. Das ist so wenig, wie man sagen kann, liebe jemanden. Ja.
Die Journalistin Caroline Fetscher ist heute Mittag bei uns, um die Themen dieses Tages zu diskutieren. Frau Fetscher, dazu gehört, dass der US-Präsident heute, Donald Trump, bekannt geben wird, wen er für den Supreme Court nominiert. Vor einer Woche ist ja Ruth Bader Ginsburg gestorben, Frauenrechtlerin, liberale Ikone. Und Präsident Trump hat natürlich das Recht, jetzt nachzubesetzen. Die Frage ist, darf er es knapp vier Wochen vor der Wahl? Darf er es?
Er fragt ja nicht, was er darf. Er fragt ja vor allem, was er will. Und es geht ihm natürlich darum, jetzt eine Schachfigur da reinzusetzen in diesen obersten Gerichtshof, in den Supreme Court. Offensichtlich vor allem auch deshalb, weil, falls die Wahl angefochten wird, der Supreme Court in die Position käme, darüber entscheiden zu müssen. Und da will er seine Truppen beisammen haben. Und deshalb wird er versuchen, ob mit oder ohne Recht, das durchzuboxen, wie es ihm irgend gelingt. Ja.
Bevor wir gleich zur Wahl kommen, noch einmal ganz kurz den Gedanken, der mir trotz aller Kritik an diesem Vorgehen kommt. Es ist ja trotzdem seine, nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht als Präsident, einen Posten neu zu besetzen, wenn er vakant wird.
Ja,
das ist nun der Fall.
Diese Positionen haben auch schon oft Wochen oder Monate lang sozusagen leer gestanden, bis dann jemand hinten reingewählt, reingesetzt wurde. Es war Ruth Bader Ginsburgs letzter Wunsch, so jedenfalls sagen Verwandte von ihr, dass dieser Posten nicht besetzt wird, ehe die Wahl vonstatten gegangen ist. Das zweifelt Trump inzwischen an und sagt, die Verwandten erfinden das und so weiter. Aber also das sind 6 Wochen oder 5, glaube ich.
Knapp 5, ja.
Sie wollte, ja, es war ihr Wunsch war ja eigentlich zu leben, zu überleben, die schwere Erkrankung, die sie hatte, bis nach den Wahlen. Das ist ihr nicht gelungen. Aber dass das einige Wochen diese Position nicht besetzt ist, das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem.
Was ja viel mitdiskutiert wird, ist die Tatsache, dass kurz oder ein knappes Jahr vor dem Ende von Barack Obamas zweiter Amtszeit auch ein Posten frei wurde. Und damals haben die Republikaner die Nominierung von Obamas Vorschlag blockiert. Die Frage ist, sind die Republikaner dann einfach die besseren Machtpolitiker und deswegen erfolgreicher?
Naja, wer skrupelloser ist, das zeigt sich im Moment sehr stark. Also es ist ja erstaunlich und erstaunt auch die wenigen kritischen Republikaner, mit welcher Phalanx die bleiben bei ihm, die bei der Stange bleiben. Also wie unglaublich fest er die Reihen schließen kann, trotz unsäglicher Übertretungen. sowohl was Takt und Recht und Anstand betrifft, als auch einfach was die tägliche Politik betrifft. Dass das mitgemacht wird von so vielen, ist das eigentlich Unheimlichste. Der Mann selbst, der ist sozusagen das Lieblingsgesicht der Karikaturisten, das ist im Grunde auch ein bisschen eine Witzfigur und so weiter. Oder es ist jetzt auch ein Thema geworden für die Analytiker und Psychologen in Amerika, die über ihn sprechen. Aber der Mann als Phänomen an sich ist ja auch nur wirklich ein Symptom dieser Partei. Also was die mit sich machen lässt, das könnte ja nicht jeder daherkommen, sondern das ist schon ein Ausdruck dessen, was in dieser Partei passiert.
Es gibt ja dann, wenn es Widerspruch gibt aus seiner Partei, dann ist der oft so formuliert, dass der US-Präsident gar nicht erst genannt wird, sondern dass die Kritik allgemeiner bleibt. Das haben wir auch jetzt gesehen, als Trump in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen hat, dass die Wahl eigentlich nur unrechtmäßig ablaufen kann, wenn er verliert. Also ja, wenn Donald Trump am Ende weniger Stimmen hat, dann muss irgendwas schiefgelaufen sein.
Und das hat er sogar, glaube ich, schon bei seiner ersten Wahl gesagt.
Ja, das war auch schon vor der ersten Wahl so. Genau, jetzt ist er natürlich im Amt, hat die Macht, die Mittel auch natürlich, auch nochmal viele weitere Möglichkeiten. Aber jetzt gab es schon wieder einige Stimmen auch aus der Republikanischen Partei, die gesagt haben, Moment, wir garantieren auf jeden Fall, dass egal wer gewinnt, es einen absolut legitimen Übergang gibt. Glauben Sie, auch das könnte die Republikanische Partei einkassieren?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es sind auch so viele Juristen in der Partei. Es sind so viele, die in Harvard, Yale, Princeton studiert haben. Also wo irgendwo man glaubt, dass das sozusagen ein Basisanstand eigentlich da sein muss. Manchmal stellt man sich ja schon vor, der Trump bedroht die Leute. Also wenn ihr von der Fahne geht, dann passiert euren Kindern was oder so. Man weiß gar nicht, mit welchen Mitteln er das schafft, ein solches Brainwashing in dieser Partei herzustellen. Aber ich glaube, es wächst wohl an den Rändern der Partei. Das sagen uns die Washington-Korrespondenten zumindest auch, und das auch sieht man, wenn man CNN häufiger anguckt, was ich oft mache, es wächst an den Rändern ein Widerstand und auch ein gewisser Überdruss oder fast Ekel bei den anständigen Republicans, die es ja auch gibt.
Bei uns ist Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Und Frau Fetscher, Sie haben uns ein Thema mitgebracht, was Sie gerne besprechen wollten hier. Es geht um den BDS, also diese Kampagne Boykott, Desinvestition, Sanktionen, die sich gegen Israel richtet, die Israel als Kolonialmacht sieht. Daran gibt es viel Kritik. Diese Kampagne wird oft als antizionistisch, auch als antisemitisch bezeichnet. Aber es gibt auch viel Unterstützung in der Kunst- und Kulturwelt. Und das hat sich jetzt die Kunstzeitschrift Texte zur Kunst angeschaut. Der Titel des Heftes ist Anti-Antisemitismus. Wieso ist das ein bemerkenswertes Heft?
Also ich fand das ein hochinteressantes und hochnotwendiges Heft, das sich damit beschäftigt, wie innerhalb der Kunst- und Kulturszene mit diesem BDS umgegangen wird. Also Sie haben es schon richtig gesagt, Boykott, Desinvest, Sanctions, das bedeutet die Forderung der Leute, die der BDS-Kampagne anhängen, lautet: keine Einladung an israelische Künstler, Musiker, Kuratoren, keine Einladung an Universitäten, israelische Gastprofessuren, Gastprofessorinnen oder Professoren zu bestellen. Das bedeutet, wenn man investiert hat in Israel, soll man desinvestieren, das heißt die Investitionen wieder rückgängig machen. Im Grunde, das schreibt Aram Linzel, einer der Autoren von dem Texte zur Kunstheft, das Sie eben erwähnten, Anti-Antisemitismus. Im Grunde ist das eine Kampagne, die heißt Kauft nicht bei Juden oder Boykottiert Juden. Das ist nicht nur in Deutschland eine Kampagne, wie man hört schon am englischen Titel, Boycott Divest Sanctions. Das ist im angelsächsischen akademischen Raum im Wesentlichen entstanden und dort eben auch in der Kunstszene. Und inzwischen ist das so ein bisschen fast der gute Ton geworden. Man distanziert sich sofort, sobald zum Beispiel der Staat Israel mit kulturpolitisch irgendwo etwas gefördert hat. Also die Reise einer Künstlerin mit $100 Zuschuss unterstützt und da heißt es schon, um Gottes Willen, da hat Israel seine Finger drin. Das geht überhaupt nicht. Und dann wird jemand deshalb ausgeladen. Auf der anderen Seite haben wir, Sie erinnern sich sicher an diese Debatte gehabt, um zum Beispiel jemanden wie Achille Mbembe, den kamerunischen Philosophen, der ausgeladen wurde von den Ruhrfestspielen, wo er die Eröffnungsrede hätte halten sollen, eben weil er sich für diese BDS-Kampagne engagiert. Also es gibt viele prominente Künstlerinnen und Künstler, Philosophinnen und Philosophen, die sich dafür engagieren. Zum Beispiel Sie, Judith Butler
ja,
hat solchen Aufruf. Gayatri Chakravorty Spivak, nicht ganz so bekannt, aber sozusagen die Galionsfigur der postkolonialen Bewegung, eine Professorin auch indischstämmig, amerikanisch, die dazu aufgerufen hatte, schon in Amerika bei der Modern Language Association, der größten Philologen-Dachverband, dass man dort keine Israelis mehr einlädt. Und die Grundidee ist, dass ja, Israel die letzte Kolonialmacht ist, die es noch gibt. Also das sagt zum Beispiel Judith Butler, das sagt Gayatri Chakravorty Spivak. Und das entspricht einfach schlicht nicht der Realität. So kritisch man die Regierung Netanjahu mit all ihren fürchterlichen Rechtsdrall und so weiter sehen kann, es ist einfach de facto falsch. Und noch falscher, also finde ich zum Beispiel, ist, dass man Israelis grundsätzlich auslädt, ganz egal, ob sie für oder gegen Netanjahu sind. Also es ist einfach tatsächlich dann ein Judenboykott. Hm. Und dieser Tendenz innerhalb Teilen der linken Bewegung widmet sich dieses Heft und hat jetzt eine Debatte entfacht innerhalb dieser Kunst- und Kulturszene. Und das gestern war das sehr gut zu lesen auf der Kulturrundschau Perlentaucher im Internet. Kann man das ganz gut nachlesen. Dass es im Prinzip eben geht um eine Gegenüberstellung von Postcolonial Movement, also die postkoloniale Denkrichtung, gegen Shoah, Holocaust. Also wer ist in dieser Opferkonkurrenz führend? Wer hat da den größeren Anspruch auf Anerkennung, ja, auf Aufmerksamkeit? Völlig falsche Gegenüberstellung, weil beides wichtig ist. Und natürlich die Einzigartigkeit der Shoah, des Holocaust, nicht dadurch kaputt oder weggeredet werden kann, dass man sagt, auch der Kolonialismus hat fürchterliche Verbrechen mit sich gebracht.
Texte zur Kunst heißt das Heft, eine Empfehlung von Caroline Fetscher. Heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Morgen gibt es ja was zu feiern bei Ihnen beim Tagesspiegel. Am 27. September 1945 gegründet. Also das sind jetzt, dann lassen Sie uns rechnen, 75 Jahre. Wie wird gefeiert?
Erstmal wird es eine Sondernummer geben mit 75 Jahre Tagesspiegel, an der schon seit Monaten gearbeitet wird. Und ich glaube, die wird ganz toll. Und was man downloaden kann im Netz, das fand ich sehr spannend, ist die allererste Originalausgabe. Ich glaube, vom 11. September 1945. Und man kann sich wirklich gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen damals Zeitung gemacht wurde. Man bekam natürlich eine Lizenz von den Alliierten. Ohne das durfte man keine Zeile drucken. Deutschland gab es gar nicht. Das war wirklich ein Nichtstaat, nicht? Und in dieser Situation ist sozusagen aus den Trümmern heraus gedruckt worden.
Also noch eine Leseempfehlung auf jeden Fall, Frau Fetscher. Vielen Dank, dass Sie heute auf jeden Fall schon mal bei uns gewesen sind.
Ich danke auch. Danke.